Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Präsident Sarkozy ruft zur großen Libyen-Konferenz nach Paris und hofft auf gute Geschäfte. Dabei wäre etwas Zurückhaltung durchaus im französischen Interesse, meint der Nahost-Experte Michael Lüders.
Ich glaube, die Franzosen sind gut beraten, vielleicht einen Gang runterzuschalten. Man kann Verträge auch im nächsten Monat oder in einem halben Jahr noch abschließen.
Außerdem hochsensible Daten für jedermann. Wie leck ist WikiLeaks? Und in unserer Serie 10 Jahre nach dem 11. September 2001, Muslime in den USA. Es geht ihnen wie einst den Katholiken. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Susan Schmucke mit den Nachrichten.
Der libysche Übergangsrat hat das Ultimatum gegen die Truppen von Muammar Gaddafi um eine Woche verlängert. Die Gaddafi-Getreuen in den Städten Sirte und Bani Walid sollen bis am Samstag in einer Woche Zeit haben, sich zu ergeben. In einer Audiobotschaft rief der untergetauchte frühere Machthaber seine Anhänger ein weiteres Mal auf, weiter zu kämpfen. In Paris sind unterdessen Vertreter von rund 60 Staaten zusammengekommen. Sie wollen mit dem Übergangsrat die internationale Hilfe koordinieren. In der Schweiz sollen Börsendelikte härter bestraft werden. Der Bundesrat hat das geänderte Börsengesetz verabschiedet. So soll das Ausnützen von Insiderinformationen generell verboten werden. Außerdem gelten Insiderhandel und Kursmanipulationen künftig als Vortaten der Geldwäscherei und werden somit vom Bund verfolgt und nicht von den kantonalen Behörden. Schließlich erhält die Finanzmarktaufsicht mehr Kompetenzen. Vermutet die FINMA beispielsweise, dass die Meldepflicht verletzt wurde, kann sie neu auch dort einschreiten, wo sie bis anhin nicht zuständig war, bei Hedgefonds oder privaten Investoren. Die Pensionskassengelder sollen tiefer verzinst werden. Die zuständige Kommission empfiehlt für kommendes Jahr einen Mindestzinssatz von 1,5% statt 2% wie bisher. Die Kommission für berufliche Vorsorge schlägt die Senkung vor. Das letzte Wort hat dann der Bundesrat. Der Mindestzinssatz legt fest, wie viel Zins das Alterskapital bringen muss, das die Pensionskassen für die Erwerbstätigen sparen und das sie anlegen. Die Wohnungsmieten in der Schweiz werden vorerst nicht gesenkt. Obwohl die Hypothekarzinsen so tief sind wie noch nie, bleibt der Referenzzinssatz für Mieten bei 2,75%. Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr einen neuen Rekordgewinn gemacht, 550 Millionen Franken. Der Konzern profitiert unter anderem davon, dass ihm weiterhin im großen Stil Kundengelder zufließen, aber auch das Geschäft mit der Briefpost laufe gut. Der Verband Öffentlicher Verkehr will von Bund und Kantonen mehr Geld für das Schienennetz. Nur so finde eine Vorlage des Bundesrats eine Mehrheit, sagt der Verbandsdirektor Uli Stückelberger. Der Bundesrat sucht nach neuen Finanzquellen für die Bahninfrastruktur. Der Verband kritisierte weiter den gestrigen Beschluss des Bundesrates, dass die Preise für die Benutzung des Schienennetzes per 2013 um 200 Millionen Franken erhöht werden sollen. Die Vertreter des öffentlichen Verkehrs machen sich für eine Erhöhung in kleineren Schritten stark. Die Familieninitiative der SVP kommt vors Volk. Sie ist formell zustande gekommen, wie die Bundeskanzlei mitteilt, mit rund 113.000 gültigen Unterschriften. Die Initiative verlangt, dass Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, denselben Steuerabzug machen können wie jene, die ihre Kinder außer Haus betreuen lassen, also beispielsweise in einer Kindertagesstätte. Vertreter von Bund, Kantonen, Polizei und Sportclubs haben sich erneut zu einem runden Tisch gegen Gewalt im Sport getroffen. Und sie kommen zum Schluss, der runde Tisch hat in der jetzigen Form ausgedient. Nach 4 Jahren sollen die Gesprächsrunden nur noch auf lokaler Ebene regelmäßig stattfinden. Das sagte Bundesrat Ueli Maurer nach dem Treffen. Immerhin hätte diese Art von Austausch zu einer hohen Sensibilisierung geführt. Aus Syrien gibt es Berichte über den Rücktritt eines hohen Provinzfunktionärs. Unklar ist, was dahinter steckt. Regimegegner berichteten, der Generalstaatsanwalt von Hama sei aus Protest zurückgetreten wegen der Gewalt der Sicherheitskräfte. Sie stellten ein Video ins Internet, das den Generalstaatsanwalt zeigt, wie er seinen Rücktritt erklärt. Die syrische Regierung auf der anderen Seite sagte, der Provinzfunktionär sei von Terroristen entführt und zu der Aussage gezwungen worden. In Italien hat die Polizei einen Unternehmer festgenommen, der Ministerpräsident Silvio Berlusconi erpresst haben soll. Der Geschäftsmann Giampaolo Tarantini und seine Frau sollen von Berlusconi eine 500.000 Euro kassiert haben für Falschaussagen über Callgirls, die in Berlusconis Villen verkehrt hätten. Laut Medienberichten habe Tarantini den Ministerpräsidenten damit vor Ermittlungen in einem Verfahren wegen Prostitution geschützt. Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.532 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,1%. In New York steht der Dow Jones bei 11.605 Punkten, ein Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.13,54 gehandelt und der Dollar zu 79,55 Rappen. Die Wetterprognose. In der Nacht gibt es im Norden und in den Alpen wieder gebietsweise Gewitter. Morgen Freitag scheint dann in der ganzen Schweiz überwiegend die Sonne. Lokale Gewitter oder Regengüsse sind aber nicht auszuschließen. Am Abend ist es dann wahrscheinlich überall trocken. Die Temperatur steigt auf 27 Grad. Am Samstag gibt es im Norden viel Sonnenschein bei bis zu 28 Grad. Am Abend sind lokal wieder Gewitter möglich, vor allem in den Bergen und am Jura. Im Süden ist es bewölkt und stellenweise regnet es. Am Sonntag zieht dann überall Regen auf, teils auch mit Gewittern. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr, die Übersicht. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden rund 3 Kilometer Stau. Dann weiter Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich, auf dem Nordring in beiden Richtungen und auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und dem Gubristunnel. In der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern, zwischen Oftringen und Rotrist. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen, zwischen der Verzweigung Blegi und Cham. Und in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel, zwischen Liestal und der Verzweigung Hacknau.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Milliardenbeträge fließen nun nach Tripolis, doch in wessen Taschen? Fragen zur großen Libyen-Konferenz in Paris. Mehr Delikte, aber weniger hart bestraft, wie sich der Bundesrat das Börsengesetz der Zukunft vorstellt. Und weniger Zins fürs Pensionskassengeld, umstrittene Kommissionsvorschläge. Dann der ehemalige Geheimdienstmann und Islamismuskenner Alistair Crook über salafitische Rächer und das Gewaltpotenzial innerhalb der syrischen Opposition. WikiLeaks verliert geheime Daten und seinen Ruf. Und in unserer Serie 10 Jahre nach 9/11.
Muslims were invisible in America before September 11.
Vor dem 11. September waren die Muslime in Amerika unsichtbar. Und heute? Besuch in Murfreesboro, wo es 140 Kirchen gibt, eine Moschee und kein Vertrauen. Darauf hat sich Nicolas Sarkozy gewiss schon seit Wochen gefreut. Alle sind sie nach Paris gekommen, der UNO-Generalsekretär, die deutsche Kanzlerin, die amerikanische Außenministerin, der britische Premier und hochrangige Persönlichkeiten aus mehr als 50 anderen Ländern. Zur großen Konferenz der Freunde Libyens, wie es heißt, die Sarkozy für heute Abend einberufen hat. Auch die Schweizer Außenministerin Micheline Calmiret ist dabei. Ziel des Treffens sei es, Solidarität mit dem libyschen Volk zu zeigen und den siegreichen Rebellen beim Wiederaufbau ihres Landes zu helfen. Zunächst dazu aus Paris, Rudi Mäder.
Mit allen Ehren nehmen die in Paris versammelten Staats- und Regierungschefs heute Abend den Übergangsrat der libyschen Rebellen in die internationale Gemeinschaft auf. Und natürlich geht es auch darum, der neuen Regierung Libyens zu helfen, das Land zu stabilisieren und wieder aufzubauen. Wasserleitungen sollen gebaut, Pumpen repariert, Elektrizitätswerke wieder in Betrieb genommen werden. Lokale Polizeikräfte sollen ausgebildet werden, damit sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung garantieren können. Demokratische Strukturen müssen aufgebaut werden. In Libyen gibt es bisher keine Parteien, keine Gewerkschaften, keine Interessensverbände. Für Alain Juppé, den französischen Außenminister, ist das alles eine Investition in die Zukunft, wie er heute gegenüber dem französischen Radiosender RTL erklärte.
C'est un investissement pour l'avenir, parce qu'une Libye démocratique va être un pays qui va se développer, ce sera un facteur de stabilité, de sécurité et de développement dans la région.
Ein demokratisches Libyen sei ein Faktor der Stabilität und Sicherheit in der Region. Dabei müssen die in Paris versammelten Länder gar nicht groß in die Tasche greifen. Libyen ist reich, verfügt über Erdöl. Libysche Guthaben in Milliardenhöhe sind im Ausland blockiert.
Il y a des dizaines de milliards de dollars qui sont gelés. Les Américains viennent d'en dégeler, les Britanniques vont faire de même, les Allemands, les Français. Et cela va permettre au Conseil national transition de travailler. Cette conférence.
Es gibt Zehntausende von Milliarden von Dollar, die eingefroren wurden. Die Amerikaner haben begonnen, sie freizugeben, die Briten ebenfalls. Die Deutschen und wir Franzosen folgen. Diese Konferenz heute Abend ist sehr wichtig. Wir sagen dem libyschen Übergangsrat, zeigt uns eure Projekte, erklärt uns, was ihr machen wollt.
Präsentez-nous votre plan de bataille. Comment allez-vous construire la démocratie en Libye? Et dites-nous ce dont vous avez besoin pour sortir la Libye de l'état où elle est aujourd'hui.
Frankreich gab kurz vor Beginn der Konferenz über 1 Milliarde Euro frei. In der Schweiz sind libysche Guthaben in der Höhe von 650 Millionen Franken blockiert, die der Bundesrat Libyen schon bald zurückgeben könnte. Doch Geld allein wird nicht alle Probleme lösen. Der frühere französische Außenminister Dominique de Villepin gab kurz vor Beginn der Konferenz zu bedenken:
La condition première du succès, c'est la réconciliation entre les Libyens, ce qui n'est pas chose facile. Et il faut surtout souhaiter.
Die erste Voraussetzung für den Erfolg ist die Versöhnung der Libyer. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir können nur hoffen, dass es zu keinen Spannungen zwischen dem Übergangsrat und den Rebellenchefs kommt. Und dann müssen wir die Unabhängigkeit Libyens respektieren. Je mehr wir uns einmischen, umso mehr wenden sich die Libyer von uns ab. Ganz einfach deshalb, weil die Völker es nicht mögen, wenn man sich von außen einmischt.
Plus nous chercherons à peser sur l'avenir de la Libye, plus la Libye se retournera contre nous et les Libyens se retourneront contre nous, tout simplement parce que les peuples n'aiment pas les ingérences étrangères.
Die Pariser Konferenz will Libyen nicht einfach diktieren, wo es lang geht, sondern hören, was die Bedürfnisse sind. Und dann ist das Treffen an der Seine natürlich für Gastgeber Sarkozy auch eine Gelegenheit, sich in seinem außenpolitischen Erfolg zu sonnen. Schließlich war er es, der den Übergangsrat als erster anerkannt und alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, damit die NATO in Libyen interveniert.
Rudi Mäder berichtete aus Paris. Die Franzosen waren die ersten, doch selbst vehemente Kritiker wie die Russen haben inzwischen den sogenannten Übergangsrat anerkannt als einzige Vertretung Libyens. Die politischen Kräfteverhältnisse in dem Rat der Rebellen allerdings sind reichlich undurchsichtig und es fehlen klare Strukturen. Ist es da sinnvoll, diesem Übergangsrat Milliardenbeträge zufließen zu lassen? Ich fragte den Nahostexperten Michael Lüders.
Ich glaube, es gibt gar keine andere Alternative, denn dieser nationale Übergangsrat ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt der einzige auch völkerrechtlich legitime Ansprechpartner in Libyen. Er hat eine zumindest begrenzte Legitimation und soweit er den Widerstand gegen Gaddafi koordiniert hat und bis zu künftigen Wahlen in Libyen ist er der Ansprechpartner vor Ort. Es handelt sich bei diesen Geldern, die freigegeben werden sollen, ja auch überwiegend um libysches Geld im dreistelligen Milliardenbereich. Gelder, die Gaddafi und sein Clan im Laufe der Jahrzehnte ins Ausland verbracht haben. Insofern wird den Libyern hier nichts geschenkt, sondern sie bekommen lediglich ihr Eigentum zurück, auch wenn sicherlich der eine oder andere Betrag in dunklen Kanälen versickern mag.
Eben, Sie sagen, es gibt keine Alternative, aber es gibt auch keine Garantie, dass das Geld dann wirklich, sagen wir, der Demokratieförderung zugeführt wird.
Nein, wir haben sicherlich keinen Einfluss darauf, als Europäer zu sehen, was in Libyen mit diesem Geld im Einzelnen passiert. Die Aufgaben sind natürlich klar. Der Übergangsrat muss erst einmal die Grundlagen des Staates wiederherstellen, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Strom, mit Lebensmitteln, mit Medizin wieder herstellen. Das ist eine große Aufgabe in einem Land, das von der Fläche her ungefähr 12-mal so groß wie die Schweiz ist, zwar nur 6,5 Millionen Einwohner hat, aber nichtsdestotrotz ist es ein riesiges Land. Es ist eine gewaltige Herausforderung. Die gesamte Erdölindustrie muss erneuert und modernisiert werden. Große Teile dieser Förderanlagen beispielsweise sind zerstört oder zumindest beschädigt worden und es sind zehntausende Fachleute ins Ausland gegangen. Die muss man wieder gewinnen, die muss man wieder überzeugen, dass Libyen ein sicherer Staat ist. Also ohne Geld kann Libyen die gewaltigen Aufgaben, die jetzt vor dem Land liegen, nicht wirklich umsetzen.
Kann das überhaupt funktionieren, zentralstaatliche oder staatliche Strukturen aufzubauen, angesichts eben dieser heterogenen Zusammensetzung der internen Konflikte und Stammesloyalitäten, auch die in diesem Übergangsrat spielen?
Sicherlich wird Libyen eine Phase der Instabilität erleben, die massiv sein könnte und die sich über eine lange Zeit noch erstrecken wird. Ob es den einzelnen Landesteilen, den ethnischen Gruppen, den Stämmen, den Stadtbewohnern gelingen wird, einen Konsens zu finden und miteinander friedlich und demokratisch umzugehen, bleibt abzuwarten. Aber interessanterweise muss man doch sagen, dass in den Gebieten, die vom Nationalen Übergangsrat nun schon seit Monaten kontrolliert werden, vor allem im Osten des Landes, bisher die Verwaltung gut funktioniert. Es gibt auch keine nennenswerte Kriminalität, jedenfalls nicht in Form von Plünderungen. Es hat auch keine gezielte Jagd auf Gaddafi-Anhänger gegeben. Es ist nirgendwo, soweit wir das wissen, im großen Umfang sind Leute an die Wand gestellt worden, weil sie Gaddafi unterstützt hätten. Und interessanterweise ist es so, dass dieser Zentralstaat, den Gaddafi geschaffen hatte, nun wieder zurückfällt in seine regionalen Bereiche. Die Hauptstadt Tripolis beispielsweise wird überwiegend von den Bewohnern selbst verwaltet in den jeweiligen Stadtteilen. Es gibt dort keine Zentralmacht mehr. Das wird sicherlich nicht auf Dauer so bleiben, dieser Zustand. Aber es zeigt doch, dass Menschen in der Not durchaus auch improvisieren können. Und das ist, glaube ich, ein Talent, das den Libyern noch zunutze kommen wird.
Was können die Staaten, die jetzt in Paris versammelt sind, tun oder lassen, damit dieser Prozess befördert wird?
Ich glaube, die Europäer sollten sehr aufpassen, nicht allzu forsch aufzutreten. Diese Konferenz in Paris ist ja letztendlich auch der Versuch, gerade der Franzosen, die Libyer daran zu erinnern, dass sie in einer gewissen Bringschuld seien. Frankreich insbesondere möchte sich neu positionieren, möchte Verträge bekommen mit der neuen Übergangsregierung und möchte so ein bisschen die Ernte einfahren seines militärischen Engagements. So funktioniert Politik. Aber man darf natürlich den Bogen nicht überspannen, wenn etwa der französische Außenminister Alain Juppé sich öffentlich hinstellt und erklärt, dass die Libyer keine Erfahrung hätten im Staatsaufbau und die Franzosen ihnen gerne helfen wollten, dann ist das sehr ungeschickt formuliert und erklärt wesentlich, warum die Libyer gesagt haben, nein, wir wollen keine internationalen Beobachter in unserem Land haben. Das hat nichts zu tun damit, dass man unbedingt etwas zu verbergen hat, sondern es ist dieser Duktus, der viele Libyer und nicht nur sie an koloniale Vergangenheit erinnert. Damit löst man Aversion aus. Also ich glaube, ein bisschen Bescheidenheit wäre nicht schlecht. Erstmal hineinhören in das, was die Libyer eigentlich wollen und dann Hilfe anbieten, und zwar Hilfe zur Selbsthilfe.
Aber die ökonomischen Interessen, die sind real. Sie sagten Ernte einfahren. Man hört aus Paris ja schon, dass offenbar oder möglicherweise Ölverträge abgeschlossen wurden mit diesem Übergangsrat.
Absolut, da sind die Franzosen ganz flink. Sie wollen sich am Markt besser positionieren als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit waren die Italiener, die Deutschen und die Franzosen in der Reihenfolge diejenigen, die die meisten Ölverträge hatten mit Libyen. Und nun möchte sich Frankreich an Platz 1 der Liste setzen. Aber wie gesagt, der Ton macht die Musik und ich glaube, die Franzosen sind gut beraten, vielleicht einen Gang runterzuschalten. Man kann Verträge auch im nächsten Monat oder in einem halben Jahr noch abschließen.
Sagt der Islamwissenschaftler und Politologe Michael Lüders. Nicht nur die Löhne, auch die Renten sorgen diesen Herbst für hitzige Diskussionen. Die Kommission für berufliche Vorsorge empfiehlt dem Bundesrat, den Mindestzinssatz für die zweite Säule von 2% auf 1,5% herunterzusetzen. Sehr zum Ärger der Gewerkschaften, denn so geraten die Pensionskassenrenten weiter unter Druck. Inlandredaktor Raphael Vollmatt.
Der Mindestzinssatz für die Pensionskassenguthaben soll also sinken, von aktuell 2% auf 1,5% im nächsten Jahr. Der Mindestzinssatz gibt an, wie hoch die Pensionskassengelder der Arbeitnehmer verzinst werden müssen. In der Kommission haben sich die Vertreter der Pensionskassen und der Arbeitgeber entschieden für einen tieferen Satz eingesetzt. Mit Erfolg. Thomas Daum, Direktor des Arbeitgeberverbandes, ist zufrieden.
Und wenn man den Mindestzinssatz auf 2% gelassen hätte, wären die Vorsorgeeinrichtungen schlicht überfordert gewesen.
denn eine Rendite von 2% sei unrealistisch.
Wenn man die Zinskurven ansieht, die sind seit Jahren nur am Sinken. Wir sind jetzt zum Teil schon bei Negativzinsen in kurzfristigen Anlagen. Dann wird es für die Vorsorgeeinrichtungen schwierig, ohne Risiken zu laufen, noch die nötigen Renditen zu erzielen.
Deshalb 1,5%. Die Gewerkschaften haben sich in der Kommission vergeblich gegen diese Senkung gewehrt. Doris Bianchi vom Gewerkschaftsbund ist der Ansicht, das wirtschaftliche Umfeld sei gar nicht so düster. Eine Rendite von 2% sei durchaus möglich, beispielsweise mit Immobilien. Deshalb sei der Entscheid von heute falsch.
Wir sind der Überzeugung, dass für die Versicherten in der beruflichen Vorsorge eine Rendite rausspringen muss, die auch was hermacht. Eine Mindestverzinsung unter 2% sendet falsche Signale aus, sendet nämlich das Signal aus, dass sich ein Altersguthaben fast nicht mehr lohnt. Das ist in der jetzigen Lage ein falsches Signal.
Wunschdenken sei das, kontert Hans-Peter Konrad vom Schweizerischen Pensionskassenverband. Die Pensionskassen müssten den Mindestzins garantieren, deshalb sei dieser sehr vorsichtig festzulegen. Eine Senkung sei unerlässlich.
Letztlich geht es auch darum, dass die Kassen wieder etwas mehr Luft erhalten. Handlungsspielraum für die Kassen schaffen und die Sozialpartner sollten eigentlich das positiv aufnehmen. Es geht ja darum, dass Pensionskassen letztlich Ende Jahr nicht in eine Unterdeckung beispielsweise fallen.
Gewerkschafterin Doris Bianchi erwidert, der Entscheid nütze nur den Pensionskassen.
Die Folgen sind, dass die Altersguthaben der Leute weniger ansteigen. Und gleichzeitig sind auch die Folgen jene, dass die Margen für die Finanzdienstleister, vor allem für die Privatversicherer, die sehr stark im Geschäft der beruflichen Vorsorge tätig sind, hoch bleiben. Und das geht nicht.
Der Pensionskassenexperte Werner Hug teilt die Sicht der Gewerkschaften nicht. Er begrüßt den tieferen Mindestzinssatz, denn sonst müssten die Pensionskassen zu hohe Risiken eingehen. Sein Fazit lautet:
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Der Ball liegt nun beim Bundesrat. Dieser wird der Empfehlung der Kommission vermutlich folgen und den Mindestzinssatz auf 1,5% senken. Doch dieser Entscheid ist nur der Auftakt zu einer breiten Debatte über die zweite Säule. Aufs politische Parkett kommt in den nächsten Monaten auch die Frage nach der Höhe der künftigen Pensionskassenrenten. Die Lebenserwartung ist in den letzten Jahren weiter gestiegen, die Renditen auf den Pensionskassengeldern sind dagegen gesunken. Weniger Geld muss also länger reichen. Sozialminister Didier Burkhalter möchte deshalb den sogenannten Umwandlungssatz und somit die Renten senken. Damit wird er aber auf heftigen Widerstand von links stoßen. Offen ist, wie Burkhalter die tieferen Renten sozial abfedern will. Voraussichtlich noch im Herbst wird er Vorschläge präsentieren.
Wer von Insider-Informationen profitiert, Börsenkurse manipuliert oder gegen Meldepflichten bei Firmenübernahmen verstößt, soll künftig dafür büßen. Der Bundesrat will das Börsengesetz verschärfen. Das Gesetz soll mehr Delikte umfassen, aber die Strafen sollen milder werden. Barbara Wittmer.
Insider sind beispielsweise Verwaltungsräte oder Banker, die interessante Informationen über eine Firma erhalten und dieses Wissen an der Börse versilben. Bisher haben solche Profiteure kaum etwas zu befürchten, denn im heutigen Gesetz sind der Geltungsbereich und der Begriff Insider sehr eng gefasst. Wer beispielsweise per Zufall auf eine kursrelevante Information stößt und diese an der Börse ausnützt, wird nicht bestraft. Entsprechend gering ist bisher für Missetäter das Risiko, vom Arm der Justiz gepackt zu werden. Das soll sich nun ändern und das sei richtig so, sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern.
Zentral bei den Vorschlägen des Bundesrates ist klarerweise, dass es eine deutliche Verschärfung gegenüber der heutigen Situation ist und dass damit zumindest indirekt im Prinzip ein internationales Standard übernommen wird.
Die Schweiz reagiert auf Druck des Auslandes. Das neue Gesetz soll internationalen Standards entsprechen und deshalb den Kreis möglicher Insider künftig breiter fassen.
Mit dieser Verschärfung wird auch zur Kenntnis genommen, dass gerade in den USA in den letzten 5-6 Jahren die meisten Insider-Tatbestände tatsächlich von Hedgefonds begangen worden sind und die konnten bis anhin in der Schweiz eben gerade nicht verfolgt werden.
Deshalb soll das neue Börsengesetz breiter und besser greifen als bis anhin. Insiderhandel soll künftig als Vortat zur Geldwäscherei gelten und nicht mehr von den kantonalen, sondern von eidgenössischen Behörden verfolgt werden. Das Gleiche gilt für Kursmanipulationen und Verstöße gegen die Offenlegungspflicht. Wirtschaftsrechtler Kunz:
Ich denke, dies hat eine erhöhte abschreckende Wirkung und man muss sich bewusst sein, gerade diese Verschärfung wurde aus dem Ausland, vor allem seitens der OECD, sehr dringend der Schweiz nahegelegt.
Missetätern drohen künftig Bußen von bis zu 10 Millionen Franken. Das sei ein richtiges und deutliches Signal, sagt Franco Teisch, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Luzern.
Da geht es wirklich um Geld. Und 10 Millionen sind immerhin 10 Millionen. Und das wird schon eine gewisse Abschreckung gewärtigen. Wenn es natürlich im ganz, ganz großen Stil gemacht wird, sind die 10 Millionen natürlich auch noch relativ tief. Aber auch das, glaube ich, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Für Peter V. Kunz hingegen sind die 10 Millionen ein Rückschritt. Bisher konnten zwar wenige Delikte verfolgt, aber viel höhere Bußen verhängt werden. So erhielt Viktor Wechselberg im Zusammenhang mit der Sulzer-Übernahme eine Buße von 120 Millionen Franken aufgebrummt. Diese wurde später allerdings wieder aufgehoben. Was der Bundesrat nun in der Botschaft vorschlägt, gefällt ihm zwar nicht.
Es ist eindeutig eine Erleichterung gegenüber dem heutigen Zustand, aber zumindest eine gewisse Verschärfung gegenüber dem weiterum kritisierten ersten Vorschlag des Bundesrats.
Der Bundesrat wollte ursprünglich die Maximalbuße sogar auf 500.000 Franken beschränken, statt wie jetzt vorgeschlagen auf 10 Millionen. Unter dem Strich ziele das verschärfte Börsengesetz aber in die richtige Richtung, sagt Peter V. Kunz. Franco Teisch von der Uni Luzern pflichtet ihm bei.
Ich glaube, jeder Schritt, der versucht, hier den Missbrauch einzudämmen, führt zu einem saubereren, in Anführungszeichen, Finanzplatz und der führt zu einem wettbewerbsfähigen Finanzplatz.
In der Vernehmlassung kamen die Vorschläge des Bundesrates mehrheitlich gut an. Als nächstes ist das Parlament am Zug. Es entscheidet, wie sauber und wettbewerbsfähig der Finanzplatz Schweiz künftig sein soll.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit geheimen Diplomatendepeschen zur freien Einsicht im Internet und muslimischer Befindlichkeit in den USA. 10 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September. Zunächst aber Syrien. Ein brutales Regime schlägt einen gewaltlosen Aufstand nieder. Das ist in aller Kürze die westliche Sicht auf Syrien. Beobachter, die in Grautönen sprechen über die Ereignisse, riskieren, als Verteidiger des Assad-Regimes hingestellt zu werden. Alistair Crook tut es trotzdem. Crook war jahrzehntelang in hoher Funktion im britischen Geheimdienst tätig und er war EU-Nahostberater, vermittelt er in zahlreichen Konflikten und Geiselnahmen. Heute leitet er ein Konfliktforum in Beirut. Politischer Islam und islamistischer Terror, das ist eines der Kerngebiete von Crook. Irin Meyer hat mit ihm über Syrien gesprochen.
Opportun kann man es nicht nennen. Das ist sich Alistair Crook bewusst.
So I think the narrative is so firmly written.
Die Geschichte des syrischen Aufstandes ist bereits so festgeschrieben, da kommt man nicht mehr dagegen an, sagt Crook. Die Rollen seien klar verteilt, die Trennung sei sauber vollzogen zwischen gewalttätigem Regime und reinem friedlichen Protest. Warum er sich der so einhelligen Berichterstattung und öffentlichen Meinung nicht anschließe? Weil sie nicht die ganze Wirklichkeit spiegle und ein entscheidendes Element ignoriere, sagt er.
There is an element within what is happening of deep sense of Sunni grievance. That grievance is partly embedded in the Salafists, many of whom from Syria, who went across the border during the American occupation of Iraq.
In Syrien heute spielten der Groll und das Gefühl der Benachteiligung der Sunniten eine zentrale Rolle, erläutert Crook. Und dieses Gefühl sei stark in den syrischen Salafisten verwurzelt, die im Irak waren und sich dort dem gewalttätigen Widerstand und Terror angeschlossen hätten, auch dem damaligen Al-Qaida-Chef Zarqawi.
That sense of grievance that extends to this idea that that branch of Shiism, the Alawites, of which
frustriert seien sie dann nach Syrien zurückgekehrt und machten bis heute den Alawiten Assad mitverantwortlich, dass die Schiiten im Irak an die Macht kamen und die Sunniten ausgegrenzt wurden, sagt Crook. Die Alawiten würden dem schiitischen Zweig des Islams zugerechnet. Weder das brutale Vorgehen des Regimes noch den friedlichen Massenprotest vieler Syrer stellt Crook in Abrede. Aber er beharrt darauf, dass die salafistischen Extremisten eine wichtige und verhängnisvolle Rolle spielten.
Those Salafists were experienced, war experienced. And when they came back, many of them settled in the border areas and in the villages around Homs.
Die meisten dieser militärisch sehr gut trainierten Irak-Veteranen hätten sich in der Grenzregion zum Irak und in der Umgebung von Homs angesiedelt, so Alistair Crook. Dort, in einem der Zentren des Aufstandes, hätten sie, da sei er sich sicher, eine Miliz gebildet und lieferten sich mit den Regimetruppen immer wieder Kämpfe. Das seien nicht große Gruppen, sagt Crook, sondern kleinere, sehr flexible und effiziente, die sich bewegten im Land.
They're moving from area to area. And were being
coordinated. Alistair Crook erinnert an Nahr el-Bared, das Palästinenserlager im libanesischen Tripoli 2007. Dort, das ist heute allgemeiner Konsens im Libanon, hat eine Handvoll solcher salafistischer Irak-Rückkehrer eine ganze Gegend terrorisiert und die libanesische Armee hat 4 Monate und ihre ganze Schlagkraft gebraucht, um diese Terroristen niederzuschlagen. Über 300 Tote hat es damals gegeben. Die New York Times attestiert Alistair Crook ein legendäres Kontaktnetz zu den Islamisten im Nahen Osten. Wie kam ein anderer, sei er eingetaucht in diese Welt? Der Mann, der 30 Jahre lang für den britischen Geheimdienst M16 arbeitete und den seine Missionen von Afghanistan über Afrika in den Nahen Osten führten. Und der später dann Nahostberater des damaligen EU-Außenministers Javier Solana wurde. In seinem Konfliktforum in Beirut forscht und publiziert er über den politischen Islam und den islamistischen Extremismus. Unbestritten ein Kenner der Szene. Einer, der sich auch im Fall von Syrien eigene Informationsquellen beschafft.
First of all, we talk and both.
Direkte Kontakte in Syrien, Leute, Beobachter, die ein- und ausreisten, viele verschiedene und breit angelegte Quellen habe er, sagt Crook. Er stütze sich nicht, wie es westliche Politiker täten, auf die Faxe, die ihnen von syrischen Aktivisten zugesandt würden. Die Salafisten im Land seien nur die eine Hälfte dieses Geschehens. Die andere säße im Exil in den USA und in Großbritannien und eine weitere Steuerungs- und Kommunikationsbasis befinde sich im Golf, genauer in Saudi-Arabien und Katar.
Those groups believe that they could use the Salafists.
Bestimmte exilsyrische Gruppen und arabische Regime benutzten diese Salafisten, damit sie einen bewaffneten Aufstand anzetteln, die Bevölkerung noch mehr spalten und das Regime zu noch brutalerem Vorgehen provozieren, so Crook. Eine eng koordinierte Operation sei dies mit dem Ziel, eine westliche Militärintervention in Syrien zu erreichen und den Sturz Assads. Ist das nicht einfach eine Verschwörungstheorie? Alistair Crook bleibt die Ruhe selbst und nippt an seinem Tee. Aber er bleibt dabei, eine kritische Reflexion aller Meldungen aus Syrien, auch aus militärischer Sicht und Logik, könne nicht zu einem solchen Schwarz-Weiß-Bild führen, wie es nun allgemein verbreitet wäre. Der Westen und speziell Europa begingen mit ihrer einseitigen Stellungnahme einen großen Fehler.
It's quite a precarious position for it to be, because if that changes,
es ist eine bedenkliche Haltung, sagt Crook. Wenn Assad nicht stürze in absehbarer Zeit, und dies sei immer noch möglich, hätten die Europäer alle Karten in diesem Spiel verloren. Und wenn sich ihr Wunsch erfülle und das Regime über Nacht falle, würden in Syrien radikale Gruppen mit unbedingtem Machtwillen eine tief gespaltene Bevölkerung und Opposition dominieren. Und was dann? Fragt Alistair Crook.
Unsere Nahostkorrespondentin Irin Meyer hat in Beirut mit Alistair Crook gesprochen. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat Regierungen in aller Welt in Verlegenheit gebracht mit Enthüllungen über die Machenschaften in den Hinterzimmern der Diplomatie. Doch es sieht nun ganz danach aus, als habe WikiLeaks selbst die Kontrolle über brisante Daten verloren. In der Öffentlichkeit läuft dazu ein Streit. Julian Assange beschuldigt die britische Regierung Guardian, sie habe diplomatische Depeschen inklusive sensiblen Passwort an die Times weitergegeben. Der Guardian dementiert vehement. Was geht da vor? IT-Redaktor Lucius Müller.
Es ist passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Tausende von unbearbeiteten Diplomatendepeschen aus dem WikiLeaks-Fundus zirkulieren im Internet. Eine unglückliche Verkettung von Missverständnissen, Schlamperei und dummen Zufällen hat dazu geführt, dass jedermann auch mit einem minimalen Know-how an die Originaldepeschen des US-Außenministeriums gelangen kann. Das Ausmaß der Panne wird ersichtlich, wenn man durch die mit ein paar wenigen Klicks heruntergeladenen rund 250.000 Depeschen geht. Keine der Namen sind ausgeschwärzt, keiner der Informanten und Autoren anonymisiert. Schlimm ist die Entwicklung für Menschen in totalitären Staaten, Informanten der US-Diplomaten, die die Depeschen geschrieben haben. Einige müssen nun möglicherweise um ihr Leben bangen. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse. Ein Journalist der englischen Zeitung The Guardian soll laut Recherchen des Spiegels lange Zeit der einzige außerhalb des WikiLeaks-Zirkels gewesen sein, der das Passwort kannte, um die Depeschen zu entschlüsseln. Sein Missgeschick? Er veröffentlicht das echte Passwort offenbar in einem Buch, in der Überzeugung, es habe keine Gültigkeit mehr. Gleichzeitig gelangen auch die unredigierten Depeschen im Internet in Umlauf. Alles deutet darauf hin, dass Assange persönlich vergessen hat, sie rechtzeitig von seinem Server zu löschen. Als weltweit WikiLeaks-Sympathisanten die Webseite kopieren, um sie vor der Sperrung durch den US-Geheimdienst zu schützen, kopieren sie auch die unredigierten Depeschen mit. Als die Panne bemerkt wird, ist es bereits zu spät. Die Depeschen in ihren Originalversionen stehen nun hundertfach im Internet zum Download bereit. Und das Passwort, das sie entschlüsseln kann, steht im Buch des Guardian-Journalisten. Auch wenn die Schuldfrage noch eindeutig geklärt werden muss, WikiLeaks ist seit diesen Ereignissen handlungsunfähig und man muss bezweifeln, ob der Reputationsschaden überhaupt noch zu beheben ist. Wie Dilettanten wirken derzeit die Beteiligten des Debakels. Sie schieben sich auf Twitter gegenseitig die Schuld zu und das Gezetere verstärkt den Eindruck noch, dass hier ein mächtiges Instrument in falsche Hände geraten ist. Kein Informant, der um sein Leben fürchten muss, wird sich nach diesen Ereignissen noch vertrauensvoll an Assange und Co. wenden. Eine Enthüllungsplattform, die ihre Quellen nicht schützen kann, hat ausgedient.
10 Jahre sind vergangen seit dem Einsturz der Twin Towers in New York. In einer Echo-Serie fragen wir in diesen Tagen nach den Konsequenzen des Terrors vom 11. September 2001 im arabischen Raum, im Westen, im Verhältnis der beiden Regionen zueinander. Heute begeben wir uns gewissermaßen an eine Schnittstelle und berichten über Muslime in den Vereinigten Staaten. Ausgerechnet in den letzten 2,5 Jahren seit Amtsantritt von Barack Obama ist es verstärkt zu anti-islamischen Zwischenfällen in den USA gekommen. Großes Aufsehen hat vergangenes Jahr die Kontroverse um eine Moschee in Murfreesboro im Herzen von Tennessee ausgelöst. USA-Korrespondent Peter Vögeli ist hingereist.
Murfreesboro im Herzen Tennessees hat 140 Kirchen. Und eine Moschee. Murfreesboro hat 100.000 Einwohner, darunter gerade mal 1.000 Moslems.
Muslims were invisible in America before September 11.
Die Moslems in Amerika, die weniger als 1% der Bevölkerung ausmachen, seien bis zum 11. September 2001 weitgehend unsichtbar gewesen, sagt der Soziologe José Casanova vom Religionszentrum der Georgetown University in Washington. Nicht nur, weil eine kleine Minderheit, sondern auch, weil bestens integriert. In Ausbildung und Einkommen widerspiegelten die Moslems den amerikanischen Durchschnitt, bestätigt beispielsweise eine Erhebung des Pew Institutes aus dem Jahre 2007. 4 von 5 Moslems sind mit ihrem Leben in Amerika zufrieden und glauben an den American Dream, lautet sogar der Befund einer brandneuen Studie des Pew Centers. Und genau eine solche Gemeinde war Murfreesboro 30 Jahre lang, nicht nur bis zum 11. September 2001, sondern bis vergangenes Jahr. Doch mit dem geplanten Bau eines großen sozialen Zentrums mit Moschee, Minaretten, Treffpunkten und Sportanlagen und nichts anderes sind auch die christlichen Kirchen im Süden der USA, entflammte völlig überraschend ein Konflikt, der landesweit und sogar international Aufsehen erregt hat. Es kam zu aufgewühlten Versammlungen, einer Klage gegen den Neubau, ein Bagger wurde angezündet, während Dreharbeiten von CNN fielen sogar Schüsse und obwohl fraglich war, ob dies mit der Moschee zu tun hatte, demonstrierte der Zwischenfall das aufgeregte Klima. Murfreesboro wurde von den amerikanischen Medien zum Testfall für Islamfeindlichkeit in den USA ausgerufen. Ingenieur Saleh Spinati, der vor 30 Jahren aus Syrien nach Murfreesboro eingewandert war, respektiertes Gemeindemitglied und angesehener Bürger, wurde von der feindseligen Reaktion komplett überrascht.
For the last 30 years that I've been in Tennessee, there wasn't a single incident that suggests, you know, that this community is not going to be friendly to the Muslim community.
Doch Murfreesboro ist nicht das einzige islamfeindliche Beispiel der jüngsten Vergangenheit. 2010 kam es zu heftigen Protesten gegen ein islamisches interkulturelles Zentrum bei Ground Zero in New York Vor einem Jahr verbrannte der verrückte Pastor Terry Jones in Florida öffentlichkeitswirksam den Koran. Der Republikaner Peter King organisierte im Kongress ein aufsehenerregendes Hearing über islamischen Terrorismus in den USA, und über ein Dutzend Bundesstaaten wollen die Scharia, quasi die 10 Gebote, den religiösen Kodex des Islam, per Verfassung verbieten lassen.
What we've been dealing with since two years ago, not only in Tennessee, but in America, it's a movement. The Muslim did not even experience such a movement in the time of September the 11th.
Die gegenwärtige Situation sei sogar schlimmer als nach den Anschlägen von 9/11, klagt Murfreesboro's Imam Osama Balul. Neu ist auch das verquere Argument, Islam sei keine Religion, sondern ein politisches System.
These plaintiffs do not believe Islam is a religion.
Das sei auch ein Argument der Kläger in Murfreesboro, sagt Anwalt Joe Brandon, der die Gegner der Moschee vor Gericht vertritt. Er sei nicht gegen eine Moschee, sondern gegen radikalen Islam und gegen verfassungsfreie islamische Zonen in Amerika. Die Moschee in Murfreesboro sei ein radikales Zentrum geworden, und Moslems, die ihre Frauen schlügen, beriefen sich vor amerikanischen Gerichten bereits auf die Scharia, behauptet Brandon.
You look at here in Rutherford County already that a woman cries out for help and the man comes to court and defends himself on under Sharia law, I'm allowed to beat my wife.
Diese Argumente hört man überall in den USA. Exemplarisch drückte seine Frau in Gainesville, Texas aus.
Muslims are coming in on a friendly basis, but with the ultimate intention of making their law supersede our constitution.
Die Moslems in Amerika wollen letztlich die Scharia einführen und unsere Verfassung abschaffen, sagt sie. All das sind Tendenzen, die erst in jüngster Zeit und nicht in den ersten Jahren nach 9/11 aufgetaucht sind. Kein Zufall, meint Stephen Shady, Professor für arabische Kultur an der University of South Carolina.
Over the last couple of years, in fact, since Barack Obama was elected, hate crimes against Muslim Americans, vandalism against mosques, arson against mosques have increased, in fact.
Antimuslimische Zwischenfälle hätten mit dem Amtsantritt von Präsident Obama zugenommen, sagt er. Vor allem Klagen wegen Diskriminierung, zum Beispiel am Arbeitsplatz, sind nach Angaben des Justizministeriums sprunghaft gestiegen. Auch vor Ort in Murfreesboro kommt Imam Balul zum Schluss, die Eruption der Islamfeindlichkeit im vergangenen Jahr sei politisch begründet gewesen. Der Moscheestreit vor den Kongresswahlen sei instrumentalisiert worden, um die konservative Basis und Anti-Obama-Emotionen zu mobilisieren.
Actually, sometimes I feel that those people do not care about us building a mosque or not, while 27% of Americans believe that President Obama is a Muslim himself. So they use us as a tools.
Fazit: Die unsichtbare muslimische Gemeinde Amerikas ist nach 9/11 ins Scheinwerferlicht des Misstrauens gerückt und nach der Wahl von Präsident Obama politisch instrumentalisiert worden. Doch das große Bild ist nicht so düster, wie die momentane Lage suggeriert. Der Streit in Murfreesboro habe die Sache der Moschee faktisch befördert und beschleunigt, weiß Imam Balul. Und Professor José Casanova relativiert die Islamfeindlichkeit durch den Verweis auf die Geschichte. Im 19. Jahrhundert seien die Katholiken den genau gleichen Anfeindungen ausgesetzt gewesen wie heute die Moslems. Sie folgten den Befehlen des Papstes, diesem Ayatollah in Rom, und könnten deshalb keine loyalen Staatsbürger sein, so die Argumentation von damals, die sehr stark an die Kritik von heute erinnert.
Catholics have this Ayatollah in Rome, therefore they have transnational identities and they can never be loyal citizens of the Republic.
Stephen Shady sieht Islamfeindlichkeit in den USA in einen kulturellen Zusammenhang eingebettet. Amerika habe eine rassistische Komponente, nicht spezifisch gegen Moslems, sondern generell gegen die nicht-protestantischen Minderheiten, seien es Schwarze, Latinos oder im 19. Jahrhundert Iren und Katholiken.
It's an Islamophobic country because the United States is also a racist country. It's a racist country. It's a white supremacist country.
Für das ganz große Bild zieht Casanova sogar eine positive Bilanz der Integration der Moslems in Amerika.
My own reading is that these projects, let's say 2 years ago, or Tennessee, that those are really temporary blips in what basically is a relatively successful story of also incorporation of Islam into the United States.
Die jüngsten Zwischenfälle, zum Beispiel in Murfreesboro, seien trotz allem nur kurzzeitige Negativausschläge eines langfristig positiven Zusammenlebens der Religionen. und er erwähnt als eindrückliche Beispiele, dass vor 9-11 der Beginn des Ramadan im Weißen Haus und in der Armee gefeiert worden sei und das Parlament in New Jersey zu Beginn des Ramadan aus dem Koran vorgelesen habe.
They celebrated Ramadan in the White House.
Für den optimistischen Casanova ist 9-11 zwar eine Zäsur der Geschichte, aber sie werde eine durchaus existierende Islamophobie in Amerika zumindest nicht dauerhaft verstärken.
It meant a radical change, but what I'm saying not necessarily in terms of Islamophobia in the United States.
Das war ein Bericht von Peter Vögel in unserer Serie 10 Jahre nach 9-11. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Und für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS2 und DRS4 News und auf der Musikwelle oder im Internet echo.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.